Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen, hier in der 6. Ausgabe, für die ich mich mit dem Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendiek, getroffen habe in seinem Büro im Dresdner Norden. Wir haben das Erscheinen des Top-Gesundheitsforums Anfang September zum Anlass genommen, über unser Schwerpunktthema zu sprechen, nämlich Prävention. Wir sprechen darüber, warum Prävention angesichts der Entwicklungen in unserer Gesellschaft so wichtig ist und wie es um die Prävention in der sächsischen Gesundheitslandschaft bestellt ist. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann können Sie ihn abonnieren unter Spotify, bei iTunes, auf YouTube oder über einen Feed mit dem Podcatcher Ihres Vertrauens. Nun aber viel Spaß beim Gespräch mit Erik Bodendiek. Ich sitze heute hier im Büro des Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendiek. Schön, dass Sie uns empfangen. Hallo.
Danke, dass Sie da sind.
Sie sind jetzt seit 5 Jahren Präsident. Was reizt denn ein Allgemeinarzt an dieser Stelle?
Das in wenigen Worten zusammenzufassen, ist sehr schwierig. Mich reizt, und das will ich damit mal verbinden und das ein Stück weit umschreiben, mich reizt an dieser Stelle die Möglichkeit, selber gestaltend für den Berufsstand der Ärzteschaft tätig zu werden. Nicht ohne Grund sind die Ärzte mit dem Berufsstand eines freien Berufes belehnt. Das hat sehr viele Weiterungen, hat sehr viele Zusammenhänge, Querverweise. Und um die Gestaltung eben dieses freien Berufes geht es. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Unterschied zu einem staatlichen Gesundheitssystem, wo Ärztinnen und Ärzte eingebunden sind in ein System und am Ende auch in ihrer Ausrichtung ihrer Tätigkeit den staatlichen Vorgaben folgen müssen. Welche Auswirkungen das am Ende für die Gesundheit der Bevölkerung hat, haben wir ja gesehen in der Corona-Pandemie an den Beispielen der staatlichen Gesundheitswesen, die eben halt zu einem hohen Prozentsatz zum Beispiel weniger Intensivbetten hatten und wo die Organisationsformen eben andere sind. Und reflektierend auf die DDR, und die Erfahrung habe ich zumindest mittelbar durch meine eigene Familie mitbekommen, ist das meistens Mangelwirtschaft. Und Mangelwirtschaft ist nicht gut für die Gesundheit der Bevölkerung. Das ist der Reiz der Mitarbeit in der Landesärztekammer, und dass ich Präsident sein darf, das verdanke ich ja dann der Kammerversammlung der Sächsischen Ärzteschaft.
Wir haben ja im Top-Gesundheitsforum ein großes Thema, und das ist die Prävention. Beschäftigen wir uns aus verschiedenen Richtungen damit. Warum ist denn die Prävention so wichtig für die Gesundheit unserer Gesellschaft?
Wenn wir mal da hineingehen, ist es tatsächlich ja so, dass die Gesundheit zu den aus meiner Sicht höchsten Menschenrechten gehört. Dass ein Mensch gesund sein, das Recht hat, gesund zu sein, und dass dafür alles zu tun ist. Und Gesundheit heißt natürlich nicht alleine das Fehlen von Krankheiten. Natürlich gibt es Menschen, die erkrankt sind, und trotzdem müssen sie mit ihrer Erkrankung gut zurechtkommen können. Und das, was da unterm Strich dabei steht, ist, wie kann der Mensch mit seiner Erkrankung, und deswegen ist das ein riesiges Feld, mit seiner Erkrankung in die Gesellschaft integriert bleiben. Und das geht bis hin zu dem Thema, wie gehen wir mit Menschen mit Behinderung um. Sodass wir also sehen müssen, dass die Vorbeugung vor Erkrankung auf der einen Seite und auf den weiteren Sachen dann, wie verhindere ich schwerere Schäden, wenn ein Schaden eingetreten ist. Ich nenne mal hier das praktikabelste Beispiel, den Diabetes mellitus als große Volkskrankheit. Da geht es erstmal darum, durch entsprechende Verhaltens- und Lebensweisen den Eintritt des Diabetes mellitus Typ 2 beim Patienten zu verhindern. Wenn der Diabetes mellitus Typ 2 eingetreten ist, dann geht es primär darum, die Folgeerkrankungen zu verhindern durch eine gute Einstellung des Diabetes. Und wenn Folgeerkrankungen eingetreten sind, beispielsweise Erkrankungen der Füße, der diabetische Fuß ist ja ein guter Begriff, da geht es dann darum, wie kann der Mensch weiter in der Gesellschaft integriert bleiben, wenn ihm eine Zehe amputiert werden musste oder gar der Fuß oder der Unterschenkel amputiert werden musste. Oder wie geht es, wenn der Mensch blind geworden ist durch den Diabetes oder er muss zur Nierenersatztherapie? Also das sind die erstmal wesentlichen an einer Krankheit festgemachten Bereiche der Prävention. Wir haben natürlich genauso Vorbeugung und Prävention vor Erkrankung, wenn es um die Arbeitswelt geht. Hier die gesamten berufsgenossenschaftlichen Präventionsprojekte. Ich bin ja unter anderem auch Co-Vorsitzender des Ausschusses Rehabilitation, Heilwesen, der Berufsgenossenschaft Gesundheitswohlfahrtspflege, wo wir uns mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigen, für die uns quasi zugeordneten Berufsgruppen entsprechende Präventionsangebote zu machen. Da nenne ich mal das Beispiel der Friseure, die in entsprechenden Studios der Berufsgenossenschaft, ich nenne immer nur Beispiele, ne? Das Feld ist mittlerweile so groß geworden, dass man es gar nicht alles zusammenkriegt, die entsprechenden Studios angelernt werden können zu gesundheitsgerechten Körperhaltungen, zum Beispiel bei den Friseuren. Ja, da wissen wir ja auch, dass die Erkrankung vor allen Dingen des Rückens, die degenerativen Erkrankungen des Rückens eine riesengroße Rolle spielen, genauso wie bei den Pflegekräften und anderen Bereichen. Auch da haben wir in der Berufsgenossenschaft eine Menge an Studios, Büros, Lehrmitteln eingerichtet, um quasi dort Schulungen zu machen und tatsächlich eine Erkrankung und damit Berufseinschränkung und damit Lebenseinschränkung vorzubeugen.
Jetzt haben Sie die Genossenschaften genannt. Ist die Landesärztekammer selber auch ein Initiator von bestimmten Präventionsprojekten?
Ja, wieder auf anderem Feld, nämlich auf dem Feld zum Beispiel der Verhinderung von, erstmal Erkennung, Verhinderung von häuslicher Gewalt, vor allen Dingen bei Gewalt gegen Kinder. Das ist ja ein Thema, was uns sehr lange schon umtreibt. Das Thema, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, haben wir festgestellt, dass die Zahlen an häuslicher Gewalt doch offensichtlich sehr stark in die Höhe gegangen sind. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema Gewalt in der Familie. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt. Wir gehen in Schulen, klären auf, wir machen Angebote für Referendare in der Pädagogik, wie gehen sie mit Erkrankungen um, wie kann man was vorbeugen, wie sind Zusammenhänge zu Erkrankungen. Das große Thema der Organspende haben wir zum Beispiel mit einem Jahr der Organspende unterstützt, dass wir hier auch in Zusammenarbeit mit den Kirchen, in Zusammenarbeit mit anderen Bereichen Aufklärung schaffen. Wie geht es in Richtung Organspende, was ist dort an präventiven Maßnahmen zu leisten, bis hin zu den Beratungen, die wir natürlich qua Gesetz durchführen müssen, wenn es bei der Organspende, wenn es um das Thema der Lebensspende geht, also die sogenannte Organabgabe eines Bruders an die Schwester oder also innerhalb der Familie oder in diesem Bereich. Und last but not least, auf das erste wieder zurückzukommen, ist in unserem Hause die Kinderschutzkoordination, die medizinische Kinderschutzkoordination für Sachsen angesiedelt. Das Sozialministerium hatte uns das in der letzten Legislatur übertragen, was ich für einen wesentlichen Punkt halte, denn die Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft.
Es gibt ja auch das Präventionsgesetz, wo quasi die Vorbeugemaßnahmen im Gesetz verankert sind. Haben Sie den Eindruck, dass in Sachsen die Ärzte leisten können, was dieses Präventionsgesetz fordert?
Ja, da muss ich eine kleine Einschränkung machen. Die Ärzte kommen im Präventionsgesetz nur an sehr untergeordneter Stelle vor. Im Präventionsgesetz, das Präventionsgesetz fokussiert sich auf die Arbeitsbetriebsmedizin und im Wesentlichen wird Prävention den Krankenkassen zugeordnet. Die Krankenkassen müssen das bezahlen. Das Problem dabei ist tatsächlich auch in der Historie verortet, warum Ärzte bisher dem präventiven Bereich nur sehr wenig zugeordnet worden sind, weil Ärzte auch heute oft noch darauf fokussiert werden, den eingetretenen Schaden durch eine Erkrankung zu heilen. Aber Reparaturbetrieb ist zu kurz gegriffen. Und wenn wir alleine die hausärztliche Medizin ansehen, die ja Familienverbünde kennt, behandelt, was heutzutage natürlich unter den auseinandergerissenen Familien, die weit entfernt voneinander leben, ganz schwierig geworden ist, aber trotzdem können wir sehr gut als Hausärzte, der ich ja selber bin, auf die Familie Rückschlüsse ziehen. Und da erleben wir und sehen wir, das wird umschrieben mit dem Begriff der erlebten Anamnese. Wir werden ja mit unseren Patienten meist älter und alt. Wir sehen die Patienten im ganzen Verfolg. Das ist bei allen anderen Berufsgruppen nicht so. Aus diesem Grunde können wir relativ frühzeitig einschätzen und sagen, mach jetzt ein Beispiel, pass auf, die Oma, der Vater hat einen Darmkrebs, du musst jetzt bitte mit 40 spätestens mal zur Darmspiegelung gehen. Auch das ist Prävention. Prävention wird heute eingeordnet Impfen, wenn es um, ja, oder Ernährungsberatung und ähnliche Dinge. Aber es sind auch diese Dinge, die ich gerade sage. Ne? Also aus der Familiengeschichte heraus, auf die Familie einwirken, auf die Nachkommen einwirken, sich an bestimmte Dinge zu halten und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Spielt Alkohol, spielt eine Rolle und verschiedene andere Sachen. Das ist ein immenses Feld, was immer wieder auch sehr individuell angepasst werden muss.
Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte würden dann quasi eine aktivere Rolle einnehmen, wenn ich das richtig verstehe. Können die das überhaupt leisten?
Sie leisten das. Sie leisten das jetzt schon, nur es wird nicht so beschrieben. Ja, weil es gehört zum Aufgabenspektrum aus meiner Sicht mit dazu, Beratung zu machen. Auf alle Fälle in den hausärztlichen Bereich, aber auch in andere fachärztliche Bereiche. Also selbst wenn der Kardiologe bei noch nicht eingetretenem Herzinfarkt sagt, du musst was gegen deine erhöhten Blutfette tun, ist auch das schon Prävention, um eben tatsächlich Blutgefäßerkrankungen oder verstopfte Blutgefäße zu verhindern. Ja, das wird nur nicht als Prävention wahrgenommen in diesem Sinne, ja, sondern da werden die Maßnahmen immer wahrgenommen, was da alles gemacht wird. Aber das läuft bisher schon immer mit und wird leider nicht beachtet und aus diesem Grunde erfährt es auch nicht die Würdigung, die es erfahren muss. Und da meine ich nicht alleine nur die finanzielle Würdigung, sondern ich meine tatsächlich auch das Einordnen der Ärzteschaft als wichtige Berufsgruppe in die Präventivmaßnahmen.
Man merkt schon, wenn Sie davon erzählen, Prävention ist ein sehr, sehr weites Feld, breit gesteckt, hat viele Aufgaben. Gibt es denn in der medizinischen Landschaft in Sachsen da schon noch Lücken, die es zu stopfen gilt? Sind wir da gut aufgestellt, was Präventionsmaßnahmen betrifft? Oder die Angebote an Prävention?
Ich glaube, wir sind relativ gut schon aufgestellt. Was viel mehr genutzt werden muss, ist, dass wir ein Stück weit besseren Überblick haben. Es sind sehr viele Maßnahmen, die sehr breit gestreut sind. Ich will jetzt nicht sagen, jeder macht da was. Man findet sehr viel bei den Krankenversicherungen, die gesetzlichen Krankenversicherungen, die ja nun quasi per Gesetz die Hauptaufgabe dazu überwiesen bekommen haben. Auch die Krankenversicherung macht seit Jahren eine Menge, nicht erst seit dem Krafttreten des Präventionsgesetzes, sondern vorher. Ich nenne nur Rückenschulkurse, Ernährungskurse, Bewegungskurse etc. pp. Ganz wichtige Maßnahmen. Der Jugendgesundheitsschutz, Schulgesundheitsschutz, den der öffentliche Gesundheitsdienst ja in großer, breiter Menge wahrnimmt, soweit er das kann, und da sind wir genau beim Problem. Gerade im ärztlichen Bereich ist oft die Zeit zu knapp. Da wünschten wir uns mehr Beratungsmöglichkeit. Beispiel, ich habe gestern Abend für ein älteres Ehepaar, zugegebenermaßen, aber für ein älteres Ehepaar, gemeinsam mit den beiden ältesten Kindern eine Stunde lang Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht besprochen. Was sind die Zusammenhänge, was muss man beachten? Das hat ja auch was mit Prävention zu tun, nämlich Prävention davor, Schaden zu nehmen, wenn man das nicht festgelegt hat. Aber die Zeit habe ich eben nur, weil andere mir die Patientenarbeit in dem Moment abgenommen haben. Und in unserer schnellen Gesellschaft, in unseren hohen, vielen Patientenkontakten, die wir zumindest vor Corona hatten, also Corona ist ein separates Beispiel, oder ist jetzt ein separater Punkt, da müssen wir mal sehen, was da rauskommt dabei, unterm Strich. Aber wenn wir auf die Zeit vor Corona reflektieren, ist der zur Verfügung gestellte Zeitumfang für alle Berufsgruppen sehr wenig gewesen. Deswegen kam das gar nicht in dem Maße, wurde es gar nicht in dem Maße wahrgenommen, wie es eigentlich ausgeübt worden ist. Das ist das eine. Und wenn wir Schulgesundheit nehmen, wenn wir Jugendkinderschutz nehmen, dann und da auf den öffentlichen Gesundheitsdienst reflektieren, dann war der öffentliche Gesundheitsdienst, der eigentlich dafür verantwortlich war und ist, gar nicht in der Lage, weil er personell so runtergefahren worden ist und so minimiert worden ist, dass es nicht mehr zu schaffen gewesen ist. Das müssen und mussten wir immer wieder den politisch Verantwortlichen sagen. Und jetzt in Corona gab es einen großen Aufschwung für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Nur die Themen, die eigentlich permanent da sind, wurden damit gar nicht bearbeitet. Und ich fürchte leider, dass das dann wieder hinten runterfällt für die Zukunft. Wir haben also eine Menge nachzuarbeiten. Das ist auf der einen Seite das Zeitproblem, auf der anderen Seite personale Probleme, die in vielen Bereichen da sind. Und vielleicht auch ein Stück fehlende Koordination.
Gibt es zukunftsweisende Modelle, mit denen man diese Mängel quasi ein bisschen aufheben kann? Und welche Rolle könnte da eventuell die Digitalisierung spielen in dem Zusammenhang?
Ja, Digitalisierung müssen wir da tatsächlich in zweierlei Richtung sehen. Auf der einen Seite wäre die Digitalisierung notwendig, indem wir ein Portal schaffen. Ein Präventionsportal, wo alle, die sich an der Prävention beteiligen, ich sage jetzt mal, ihre Leistungen einstellen, ihre Leistungen verlinken. Ja, wenn ich was wissen will, Rückenschmerz, Prävention. Ja, was muss ich tun? Jetzt muss der Betroffene sich bei seiner Krankenkasse was suchen, muss dort was suchen, muss dort was suchen. Das wäre der eine Punkt der besseren Koordination für die Digitalisierung. Und der andere Punkt ist, und das versuche ich hier im Hause mit unserem Ausschuss zu machen, indem wir zumindest die ärztlichen Vertreter dieser Berufsgruppe zusammenfassen und in dem Ausschuss reflektieren lassen, Ideen entwickeln lassen, wie geht ärztliche Prävention, was ist dazu zu machen? Prävention und Rehabilitation, also nach eingetretener Krankheit. Auch Rehabilitation ist ja schon wieder ein Teil Prävention, also Vorbeugung vor dem, was dann hinterher kommt, nicht arbeiten können nach Eintritt eines Schadens oder ähnliche Sachen. Also das geht immer miteinander zusammen und da braucht es entsprechende Koordination. Und wir müssen uns am Ende darüber unterhalten, wie kriege ich das vom Personellen hin? Das ist der eine Teil. Das zu koordinieren, was jetzt schon da ist, da haben wir in der Digitalisierung eine große Chance. Und der andere Teil ist, dass wir natürlich, und das war jetzt in Corona, nehmen wir mal das Beispiel, Bewegungskurse, Bewegung, Gymnastik via Internet. Ein Stück erinnert mich das an die Zeit, wo frühmorgen Gymnastik im DDR-Fernsehen war und alle vor der Glotze ihre Bewegungen machten, ja. Weil wir schon als Menschen ein Stück weit immer jemanden brauchen, der uns einen Schubs gibt. Wir stellen zwar jeden Tag fest, der Bauch ist zu dick geworden, wir bewegen uns zu wenig, aber wir brauchen immer einen, der uns einen Schubs gibt und der dann sagt, pass auf, wir machen das jetzt mal zusammen. Weil der Mensch an sich ist ein Stück weit ein Herdentier, das sage ich immer, und macht das besser, wenn er quasi mit anderen zusammen ist und nimmt auch besser die Ratschläge der anderen wahr. Und da will ich noch ein Beispiel machen. Sind wir zwar jetzt nicht bei den Chancen der Digitalisierung, aber ich habe sehr viele Jahre die Herzsportgruppe im Wurzen betreut. Und Patienten daraus habe ich selber gehabt in meiner Praxis, die haben aber nicht auf mich gehört, sondern die haben auf den Mitsportgruppenkollegen gehört und sind dann gekommen und haben gesagt, der Klaus hat gesagt, das soll ich mal so und so machen. Ist das so? Und da habe ich dann gesagt, na klar, der Klaus hat das gesagt und ich habe ihm das auch schon seit Jahren erzählt. Aber wenn es der Klaus sagt, ist das alles richtig. Ja, also das meine ich mit, man braucht einen anderen Menschen, dem man nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis gegenüberbringt, der ähnlich betroffen ist, um dann am Ende dort mitzulernen. Wenn wir das über die Digitalisierung hinkriegen, dass wir auch Betroffene besser zusammenkriegen, gibt es viele Möglichkeiten. Ja? Dann kriegen wir Prävention hin. Und jetzt kommen wir noch zum ganz nächsten Punkt der Prävention. Es ist ein komisches Wort, ich habe nur, ich nenne das mal Überwachungssysteme oder Assisted Living Systeme für ältere Menschen, ja, Sturzsensoren in Wohnungen. Wir haben mittlerweile intelligente Technik entwickelt, die uns schon beim Blick in den Spiegel nicht sagt, wie alt wir geworden sind, sondern die uns den Blutdruck misst, den Puls misst, Körperzustände feststellt, die dann am Ende quasi gesammelt werden, über ein intelligentes Netz ausgewertet werden und Krankheitsverschlechterung von Krankheitsverläufen feststellt, noch bevor der Patient was merkt und bevor der Arzt was merkt. Sodass wir früher eingreifen können und früher fatale Verläufe verhindern können. Auch das ist ein Teil der Prävention mithilfe der Digitalisierung. Dort sehe ich ein riesiges Potenzial für die Zukunft, da entsprechende Entwicklungen zu haben und den Menschen besser zu helfen und Krankheit zu verhindern.
Das würde dann quasi auch ein bisschen zur Entlastung beitragen, ja, der Ärztinnen und Ärzte. Eine Frage noch zur betrieblichen Gesundheitsförderung, die ja nun seit 2 Jahren auch gesetzlich verankert, ja, ist. Sehen Sie das System betriebliche Gesundheitsförderung dazu geeignet? Sind die Unternehmen ein guter Katalysator, um die Menschen gesund zu halten?
Wenn das Unternehmen das will, dann ist das richtig so. Dann machen die das und das finde ich auch in Ordnung. Die Frage ist, ob sich das immer umsetzen lässt. Na, dann reflektiere ich auch auf meine Patientinnen und Patienten. Da nützt es mir relativ wenig, wenn der Arbeitsmediziner oder das betriebliche Gesundheitsmanagement sagt, dann müssen Sie mal den Arbeitsplatz wechseln. Wenn der aber eben nur als quasi B- und Endlager von Containern aufgrund anderer Einschränkungen bei DHL arbeiten kann, dann ist eine Umsetzung auf einen anderen Bereich schwierig. Dann muss ich mir da was einfallen lassen. Dann muss ich beispielsweise sagen, okay, du bist viel zu dick und hast einen Diabetes, dann bezahle ich dir lieber mal einen Kurs oder schicke dich mal, wenn ich dich behalten will, zu einer Kur oder ähnlichen Sachen. Ja, das können sich große Unternehmen leisten, kleine Unternehmen, dort wird es schwierig, dort gibt es die anderen Unterstützungssysteme, ich hatte die BG genannt, ja, die Friseure sind ja nun zum Beispiel auch kleine Unternehmen, Pflegeeinrichtungen sind relativ kleine Unternehmen, die sich das nicht in dem Maße leisten können, da gibt es dann tatsächlich die BG-lichen Unterstützungsmöglichkeiten, um nur zwei zu nennen.
Wenn sich jetzt ein Patient damit beschäftigt, mehr sensibilisiert ist für seine eigene Prävention, für Gesundheit, ist dann der Gang zur Krankenkasse ein guter erster Schritt oder was würden Sie empfehlen?
Er kann zur Krankenkasse gehen, das ist überhaupt keine Frage. Der Punkt ist nur, dass man natürlich, wenn man plötzlich auf die Idee kommt, ich muss jetzt was für mich tun, und man ist aus den Kinderschuhen rausgewachsen und aus dem Jugendalter und frühen Erwachsenenalter rausgewachsen, dann sagen wir natürlich, dann musst du schon ein Stück weit aufpassen, ob das für deinen Körper in dem Maße verträglich ist. Und es gibt so die Vorstellung, dass wer mit 40 anfangen will, plötzlich Sport zu treiben, doch lieber vorher mal einen Fahrradergometer gemacht haben sollte, weil eventuell stille Schäden schon da sind. Das ist bei den wenigsten der Fall, aber man sollte lieber gucken, auch da müssen wir wieder in die Familie hineingucken, da müssen wir viele Dinge betrachten. Also ist die Frage beim Arzt vorher völlig gerechtfertigt, zu sagen, ich hätte jetzt das und das gerne vor, ich würde das und das machen, was halten Sie davon? Weil der Arzt den Gesundheitszustand des Patienten eher einschätzen kann oder nochmal überprüft. Und dann ist natürlich der Gang zur Krankenkasse oder irgendeinem Anbieter von entsprechenden Maßnahmen wichtig, gut und richtig.
Okay. Dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen Erfolg mit Ihren Projekten.
Dankeschön. Herzlichen Dank.